Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen noch einmal zurück auf den 15. Vers im 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Ich lese von Vers 14 an. Denn die Liebe Christi drängt uns, und zumal wir überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, in Fort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir beginnen mit einem Zitat von Spurgeon. Geliebte, haltet euch nicht an einem Platz auf, wo euer Glaube das Kreuz Christi nicht sehen kann. Ob ihr der Lehren des Evangeliums gedenkt oder der Vorschriften des Wortes oder die Prophezeiungen studiert, vernachlässigt nie das Studium des Kreuzes. Auf Golgatha seht ihr die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Spurgeon hat recht. Und ich habe es manches Mal gesagt, wir können uns mit allen Wahrheiten der Heiligen Schrift befassen, solange wir das Zentrum des Evangeliums nicht aus den Augen verlieren, sonst gehen wir in die Irre. Das ist der Grund dafür, dass ich immer wieder die Hauptbetonung auf die großen Taten Gottes lege, die er in seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, in Kreuz und Auferstehung vollbracht hat. Es ist die verhängnisvolle Akzentverschiebung von dem, was Gott in Christus getan hat, hin zu dem, was wir in der Nachfolge Jesu zu tun haben, die für den Niedergang in der Gemeinde mit den tragischen Folgen auch für unsere Gesellschaft verantwortlich ist. Es gibt ein kleines Büchlein von Erich Schnepel über die Gemeinde Jesu in den ersten Jahrhunderten, in den ersten 4 Jahrhunderten. Und da sieht man, dass nicht lange nach der Zeit der Apostel schon dieser Niedergang eingetreten ist. Ja, schon in gewisser Weise zur Zeit der ersten Gemeinde. Man entfernte sich immer mehr vom Boden der Gnade Gottes in Christus. Man war bereit, ganz entschieden, dem Herrn Jesus nachzufolgen, bis hin zum Martyrium. Aber man tat es nicht mehr auf dem Boden der Gnade, auf dem Boden dessen, was Gott in Christus bereits vollbracht hat. Wohin das führte dann im Mittelalter, Katholizismus, der Auseinandersetzung dann auch mit der Reformation, das wissen wir. Das sind schlimme Entwicklungen aufgrund von Akzentverschiebungen. Wenn Lloyd-Jones sagt, der Wandel des Christen hängt immer von seinem Verständnis der Wahrheit ab, er ist angewandte Lehre, so können wir diesen Grundsatz vor allen Dingen auf das Verständnis des Evangeliums beziehen. Nur vom Evangelium her, der frohen Botschaft von der Liebe und Gnade Gottes in Christus Jesus, ist es dann auch möglich, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. In Anlehnung an ein Wort aus dem 3. Johannesbrief möchte ich sagen, dass ich keine größere Freude habe als die, dass ihr in der Wahrheit des Evangeliums lebt und wandelt. So haben wir gesehen, dass Paulus von unserem Dienst für Gott nicht spricht, ohne in den Versen 14 und 15 auf die Grundlage, das Herzstück der Bibel hinzuweisen, auf die 2 Seiten der Glaubensgerechtigkeit. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, das heißt einer an der Stelle aller gestorben ist, so sind sie alle gestorben, in Christus, alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. In der Gerechtigkeit Gottes, die uns in Christus durch den Glauben zugerechnet wird, sieht Gott uns hinsichtlich unserer gottlosen Natur als gerichtet an. Und als hätten wir niemals auch nur eine einzige Sünde getan. Und zum anderen, als hätten wir ein Leben völliger Hingabe an den Willen Gottes zu seiner Verherrlichung geführt. Als Christus an unserer Stelle der Sünde gestorben ist, sind wir mit ihm gestorben. Doch nicht nur das, sondern als Christus an unserer Stadt auferstanden ist, sind wir aufgrund seiner Stellvertretung mit ihm geistlich auferstanden. Dieses Auferstehungsleben Jesu hat über die Macht der Sünde, über die Macht des Todes, über die Macht Satans triumphiert. Es ist dasselbe Leben, das bereits im Opfer Jesu wirksam war, als unser Herr sein Leben nach dem Willen des Vaters in den Tod gab. Es ist das Leben vollkommener Hingabe, das dem Vater wohlgefällig war und ist und uns durch den Glauben zugerechnet wird. Es handelt sich dabei um die zweite Seite des einen Opfers Jesu, das im sogenannten Brandopfer vorgebildet ist, und als Willfahrungsausdruck von jemandem bezeichnet wird. Willfahrungsausdruck. Das heißt, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz vollkommen willig war, sein Leben in den Tod zu geben, nach dem Willen und zur Verherrlichung des Vaters. Das ist genau das Gegenteil von dem, was unsere angeborene sündige Natur immer wieder ausmacht. Nämlich, dass wir ständig versuchen, von Natur aus ständig versuchen, Gott wie einen willfähigen Diener zu gebrauchen für unsere Wünsche, für unser Verlangen, für das, was wir gerne tun oder lassen möchten. Auch wenn es einen frommen Anschein hat. Ja? Das beziehen wir also nicht nur auf Verhaltensweisen in unserem Leben, die an sich schon moralisch gesehen sündig sind, sondern es geht hier ganz besonders auch immer wieder um diese Neigung, die wir haben, die dann auch fromm verbrämt, letztlich nur sich selbst sucht und nicht die Verherrlichung Gottes. Das genaue Gegenteil davon haben wir im Brandopfer Jesu. Hier hat der Herr Jesus Christus für Gott, zur Verherrlichung Gottes, alles getan, was zu unserem ewigen Heil dient. Er hat es für Gott getan. Das ist das Brandopfer. Das Brandopfer ist ganz auf Gott ausgerichtet. Und nur im Blick auf das Brandopfer, dem stellvertretenden Gehorsam Jesu dem Vater gegenüber, bis in den Tod am Kreuz, war das Sündopfer für Gott akzeptabel. Deshalb kein Sündopfer ohne Brandopfer. Deshalb ist das Brandopfer, die Bedeutung des Brandopfers so wesentlich, so wichtig. Ohne Brandopfer, ohne diese Gesinnung der vollkommenen Hingabe an seinen himmlischen Vater wäre das Sündopfer für uns inakzeptabel gewesen für Gott, unannehmbar. Dass es aber annehmbar war, das hat sich dann eben auch in der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten manifestiert. Während das Sündopfer den Tod unseres Ich-Lebens im Stellvertreter darstellt, bedeutet das Brandopfer das Leben der Ganzhingabe nach dem Willen und zur Verherrlichung Gottes. Diese beiden Seiten des einen Opfers Jesu werden uns durch den Glauben zugerechnet und bilden den Inhalt der Glaubensgerechtigkeit. Und obwohl wir diese beiden Seiten unterscheiden, dürfen wir sie doch nicht voneinander trennen. Denn das Sündopfer wurde in der Gesinnung des Brandopfers dargebracht, wie ich gerade schon gesagt habe. Diese Verbindung zeigt sich darin, dass das Blut des Sündopfers am Fuße des Brandopferaltars ausgegossen wurde und ein Teil davon an die Hörner des Altars gestrichen wurde. Ebenfalls wurde das Fett des Sündopfers auf dem Brandopferaltar verbrannt und war Gott ein Wohlgeruch, bildlich gesprochen. Das ist natürlich bildlich gesprochen. Es war ihm wohlgefällig. Er hatte Freude daran, an diesem Opfer, am Brandopfer. Und insofern auch am Sündopfer. Obwohl das Sündopfer an sich etwas war, wovor Gott sein Angesicht verbarg. Das ist die Unterscheidung zwischen Sündopfer und Brandopfer. Und doch gehört beides zusammen, ist beides miteinander verbunden. Beide Seiten der Glaubensgerechtigkeit sind für unsere Stellung vor Gott, aber auch als Ausgangspunkt für unseren Wandel und Dienst von zentraler Bedeutung. Und darum geht es Paulus ja hier am Ende des 15. Verses. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist, der auch an ihrer Stelle auferstanden ist. Mit Christus gekreuzigt, mit ihm auferstanden, geistlich auferstanden. Also als Ausgangspunkt für unseren Wandel ist das, was Gott in Christus bereits vollbracht hat, von ganz, ganz zentraler, entscheidender Bedeutung. Das Leben in der Nachfolge Jesu ist kein verändertes Leben des alten Menschen, so dass man, wenn auch fromm getarnt, letztlich nur sich selbst lebt, sondern wir brauchen die Hinwegnahme des alten Lebens einerseits, Christus hat unsere sündige Natur mit ans Kreuz genommen, und andererseits ein ganz neues Leben, ein uns, so hat es jemand bezeichnet, artfremdes Leben, ein Leben, das uns von Natur aus nicht zu eigen ist, ein Leben, das ganz anders ist, das nämlich der Verherrlichung Gottes dient. Ein Leben, das ausschließlich Gott hingegeben ist, in völliger Hingabe zur Verherrlichung Gottes. Ich betone das, in völliger Hingabe, in totaler Hingabe. Wenn oftmals heute die Betonung darauf liegt, dass wir uns dem Herrn hinzugeben haben, dann ist das niemals eine völlige Hingabe, eine totale, hundertprozentige Hingabe. Sie ist immer mangelhaft. Was von uns geschieht, auch der Nachfolge Jesu, ist immer mangelhaft. Aber seine Hingabe war vollkommen und hat Gott absolut zufriedengestellt. Deshalb wird dieses Opfer, dieses Brandopfer, in der Bibel auch bezeichnet als Opfer der Ruhe. Hier ruht Gott, hier ist er absolut zufrieden mit dem, was sein lieber Sohn zu seiner Verherrlichung getan hat. Wir sehen also, wie wichtig die Bedeutung des Brandopfers ist. Da geht es um das, was Gott getan hat, dass Christus sich hingegeben hat an unserer Stelle. Hier geht es nicht um unsere Hingabe. Als solche, deren Ich-Leben durch Jesu Kreuz entthront ist, wir sind entthront im Blick auf unser Ich-Leben, grundsätzlich entthront durch das Kreuz, haben wir dieses neue Leben in Christus, das haben wir in Christus, in seiner Stellvertretung. Das ist eine wirklich frohe Botschaft, ihr Lieben. Hier geht es nicht um irgendetwas, was wir zu tun haben, sondern um etwas, was an unserer Stelle zur Verherrlichung Gottes geschehen ist, und zwar damals vor ungefähr 2000 Jahren. Das ist eine geschichtliche Tatsache. Nur aus diesem vollkommenen Leben Christi heraus, das uns in der Glaubensgerechtigkeit zugerechnet ist, können wir Gott und dem Nächsten, wenn auch unvollkommen, dienen. Wir unterscheiden zwischen Gerechtigkeit aus dem Glauben, die wir haben in Christus, und dem Prozess der Heiligung. Die Gerechtigkeit, die wir haben aus dem Glauben, ist eine vollkommene. Da fehlt gar nichts. Da geht es nicht um irgendwelche Mängel unsererseits. Im Gegenteil, da geht es darum, dass wir etwas ergreifen, was wir von Natur aus in keinster Weise verdient haben, weil wir totale Sünder sind vor Gott. Aber wir haben diese vollkommene Gerechtigkeit in Christus. Paulus hatte keine bessere Gerechtigkeit als du und als ich. In der Heiligung war er uns weit voraus, aber auch seine Heiligung war nicht vollkommen. Auch sie hatte noch ihre Mängel, deshalb sagt er ja auch nicht, dass ich schon vollkommen wäre, aber in Christus, in der Gerechtigkeit, da war er vollkommen und das bist du auch. Aber was deine Heiligung angeht, bist du unvollkommen, das erlebst du, so möchte ich sagen, täglich. Und ich auch natürlich. Wir beginnen also unser Tagewerk nicht mit dem, was wir zu tun haben, sondern mit dem, was Gott in Christus an unserer Stelle getan hat, was wir in Christus haben und was wir in ihm sind. Deshalb finden wir das immer wieder in den neutestamentlichen Lehrbriefen, in Christus, ganz besonders auch im Epheserbrief, im Kolosserbrief, aber überall wird es eingestreut in Christus. Das ist Evangelium. Ja? Paulus denkt und lebt immer vom Evangelium her, von dem, was Gott in Christus getan hat. Damit beginnen wir unser Tagewerk. Nicht mit dem, was wir zu tun haben, sondern mit dem, was Gott in Christus bereits getan hat. Wir ruhen immer zuerst und in gewisser Weise auch ständig in dem vollbrachten Erlösungswerk Christi. In Christi Leben sind wir aus lauter Gnade mit den unerschöpflichen Reichtümern seiner Segensfülle beschenkt. Ich lese dazu dieses wunderbare Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Da heißt es in Vers 3, gelobt sei Gott, wörtlich gesegnet sei Gott. Interessant, ja? Hier handelt es sich um einen Kreislauf. Ne? Aber wir kennen dieses Wort von Luther her. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, ich betone das jetzt, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und dann entfaltet der Apostel Paulus in den ersten Kapiteln des Epheserbriefes, was alles dazugehört zu diesen Reichtümern der Gnade Gottes in Christus, zu den Reichtümern des Segens, den Gott uns geschenkt hat in Christus Jesus. Und erst dann in Kapitel 4 am Anfang beginnen die Ermahnungen. Also es geht zunächst um das, was Gott in Christus getan hat, was uns gilt und was wir in ihm sind. Und dann in Kapitel 4 des Epheserbriefes heißt es, so ermahne ich euch nun. Auf dieser Grundlage ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung zu all dem, was Paulus zuvor geschrieben hat, würdig lebt. Dann kommt der Wandel, ja, mit der ihr berufen seid. Dann kommt erst der Wandel, dann kommen die Ermahnungen zu einem dementsprechenden Wandel unter der Gnade Gottes. Das ist wichtig, unter der Gnade Gottes. Wir sind also Gott nicht hingegeben und gehorsam und wir geben uns ihm nicht hin und sind ihm gehorsam, um gesegnet zu werden, sondern weil wir Gesegnete Gottes in Christus sind. Es ist ein ständiger Segen, ein ständiger, ein bleibender Segen, unter dem wir unser Leben führen, mit dem Gott uns begleitet, Tag und Nacht begleitet, so wie das Feuer auf dem Brandopferaltar ständig Tag und Nacht brannte. Und selbst in Augenblicken des Versagens sind und bleiben wir aufgrund der bleibenden Gerechtigkeit in Christus Gesegnete des Herrn. Das ist so wunderbar zu wissen. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft, ihr Lieben. Ich wurde bei der Vorbereitung erinnert an ein Wort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 26. Da sagt Abimelech, der Philisterkönig, zu Isaak: Du bist ja doch der Gesegnete des Herrn. Das klingt wie eine Kapitulation, ja? Und es war es auch. Das Beste, was Abimelech tun konnte, war mit Isaak einen Bund zu schließen, ne? Sich mit ihm einig zu werden. Lest euch das mal durch. 1. Mose Kapitel 26. Da kann man machen, was man will, du bist ja doch der Gesegnete des Herrn. Ihr Lieben, das wollen wir nicht nur für uns persönlich in Anspruch nehmen, sondern das wollen wir auch dem anderen zusprechen. Auch der andere, sofern er an Christus glaubt, ist ein Gesegneter des Herrn. Und zwar steht er unter dem bleibenden Segen Gottes. Ganz egal, wie viele Mängel wir noch an ihm beobachten und uns leider auch manchmal an ihm stoßen. Ich war im Unterschied oder im Gegensatz zu dem Wort, wer im Licht wandelt, der stößt sich nicht. Hm? Ja? Aber wie oftmals haben wir uns schon geärgert über das Verhalten oder die Art und Weise eines anderen. Und doch ist der andere, wenn er zu Jesus gehört, ein Gesegneter des Herrn. Frohe Botschaft für mich und auch für dich. Also, wir mühen uns nicht ab, wir kämpfen nicht darum, wir quälen uns nicht ab, damit wir einen Segen von Gott bekommen, sondern wir sind, und gerade auch dann ist es wichtig, das so immer wieder zu fassen, wenn wir versagt haben, wir sind und bleiben Gesegnete des Herrn, weil wir in Christus sind. Darum sind wir auch fruchtbar für Gott. Segen und Fruchtbarkeit gehören zusammen. Wir haben davon auch etwas gehört, vorhin in der Bibellese, in der Schriftlesung. Gott segnete die beiden ersten Menschen und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch. Wir denken an die köstlichen Früchte der Liebe, die der Heilige Geist im Leben der Gläubigen wirkt. Galaterbrief, Kapitel 5, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. In Matthäus, Kapitel 5, Vers 16 werden wir an die Notwendigkeit und die Wichtigkeit guter Werke erinnert, in denen wir als Licht in dieser Welt leuchten sollen. Sie machen uns nicht gerecht vor Gott, sondern sollen dazu dienen, das Wesen Gottes und seinen Willen zu reflektieren, also Gott zu verherrlichen. Dazu dienen die guten Werke in der Nachfolge Jesu, Gott zu verherrlichen. Unser Herr Jesus weist darauf hin, wenn er sagt: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Achten wir jedoch darauf, dass es zuvor heißt, wie: Ihr seid das Licht der Welt. Wir werden nicht erst dazu aufgefordert, gute Werke zu tun, damit wir ein Licht in dieser Welt sind, sondern es heißt zuvor: Ihr seid das Licht der Welt. Das ist der Ausgangspunkt unseres lichtvollen Wandels, eines neuen Lebensstils zur Verherrlichung Gottes. Ausgangspunkt also für unseren Wandel, und darum geht es ja hier, dem Herrn zu dienen, sagt Paulus in Vers 15. Ausgangspunkt ist die Stellung, die wir aufgrund des Erlösungswerkes Christi trotz aller Mangelhaftigkeit im praktischen Verhalten, aufgrund des Einsseins mit Christus in seiner Stellvertretung haben. Es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir das begriffen haben, was Stellvertretung bedeutet, dass es zentral gehört in das Heilsgeschehen unseres Herrn. Stellvertretung. Da haben wir es ja hier auch. Anstatt aller ist der Herr Jesus gestorben. Und anstatt aller ist er auch auferstanden von den Toten. Das ist Stellvertretung, und in ihm, dem Stellvertreter, haben wir nun all das und haben Anteil an all dem, was in ihm ist. Da Christus das Licht der Welt ist, sind wir es in ihm auch. Deshalb kann Jesus sagen: Ihr seid das Licht der Welt. Weil Christus das Licht der Welt ist und wir aufgrund der Stellvertretung mit ihm eins sind. wie Paulus auch in 1. Thessalonicher 5,5 schreibt, denn ihr alle seid, ich betone das, ne? Das ist die Stellung, die wir haben vor Gott, ihr alle seid Kinder des Lichtes. Und ohne diesen Bezug zu dem, was wir bereits in Christus sind und haben, wären wir in der Nachfolge Christi völlig auf uns selbst gestellt. Unsere Lichtquelle ist also nicht unser Bemühen, ein Licht zu sein in dieser Welt, sondern einzig und allein Christus und sein Leben, das unser Leben ist. Paulus macht diesen Bezug zwischen dem, was wir sind und unserem Verhalten sehr schön deutlich im Brief an die Philipper. Ich lese uns die Worte einmal, Philipper Kapitel 2, 14 bis 16a. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, das heißt, lasst euch in euren Überlegungen und Entscheidungen nicht vom Geist dieser Welt beeinflussen. Dreht euch nicht ständig wie ein Rad um die eigene Achse. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, hat Luther hier übersetzt. Damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Hier haben wir es zu tun, zunächst einmal mit einer Ermahnung, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Seid zufrieden, seid dankbar, murrt nicht auf gegen die Wegführung Gottes, begehrt nicht auf, wie das die Kinder Israel taten. Immer wieder während der Wüstenwanderung war typisch für sie, ist auch typisch für unsere Natur, dass wir nicht einverstanden sind von Natur aus mit den Wegen Gottes. Also Ermahnung zunächst einmal, dreht euch nicht ständig um eure eigene Achse. Das ist also die Art und Weise eines lichtvollen Wandels. Es gibt viele andere Ermahnungen in der Heiligen Schrift, besonders in den Lehrbriefen, die das deutlich machen. Und dann heißt es dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Wie ist es also möglich, einen solchen lichtvollen Wandel zu führen? Wie ist das möglich? Dadurch, dass wir festhalten am Wort des Lebens, so heißt es hier. Das Wort des Lebens ist nichts anderes als das Evangelium. Das Wort von Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, in dem wir allein das Leben haben, das Gott verherrlicht. Also, auch in unserem Wandel und im Dienst für Gott gilt es im Glauben daran festzuhalten, wie es auch im Kolosserbrief heißt, im Glauben festzuhalten am Wort des Lebens. Ich lese uns dazu einmal die Worte aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, ihn angenommen habt, Christus angenommen habt, wodurch? Durch den Glauben, ja? So lebt auch in ihm, da haben wir es wieder, in Christus, und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Fest im Glauben, haltet fest an dieser wunderbaren Tatsache, dass Gott in Christus Jesus alles, aber auch wirklich alles zu eurem Heil vollbracht hat. Darüber hinaus, über Christus und sein Heil, gibt es nichts. Gibt es nichts, was Gott ehren könnte und ihn verherrlichen könnte. Das war ja das Problem, auch schon in diesen Gemeinden, dass Einflüsse da waren, wo man sagte, ja Christus, ja gut, sein Opfertod gut, aber darüber hinaus brauchen wir noch besondere Erkenntnisse. Ja? Nein, Christus ist die Hauptsache und bleibt auch die Hauptsache. Das ist das Wort des Lebens, an dem wir im Glauben festhalten sollen und festhalten dürfen durch Gottes Gnade. In ihm haben wir alles, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Wie entscheidend wichtig ist also doch unser Glaube, dieses Festhalten im Glauben. Nicht wahr? Glaube nicht als eine fromme Leistung, sondern als eine Wirkung des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes. Durch diesen Glauben sind wir angeschlossen an die Quelle des Lebens, an Christus selbst. Und das war das große Problem bei den Israeliten damals, als sie eingehen sollten in das gelobte Land. Wie sagt der Hebräerbrief, Kapitel 4, ihr Glaube verband sich nicht mit der Verheißung Gottes, mit dem Wort Gottes. Wenn dich dein Glaube nicht mit dem Wort Gottes verbindet, eins wird mit dem Wort Gottes, mit dem, was Gott schon getan hat, in der Vergangenheit, vollkommen vollbracht hat und noch tun wird, da geht es um die Verheißung Gottes. Wenn sich dein Glaube in Christus Jesus nicht damit verbindet, ist alles vergeblich. Deshalb konnten sie nicht eingehen in das gelobte Land, mussten zurück in die Wüste. Also der Glaube schließt uns an das, was wir schon in Christus haben, an die Quelle des Lebens, an Christus selbst. Alfred Zeller nannte einmal Pastor Busch sein Rezept für seine fröhliche und gelassene Art inmitten seines Dienstes im Erholungsheim in Männedorf in der Schweiz. Jeden Morgen, so verriet er Pastor Busch, wenn ich erwache, ehe ich aufstehe, ja ehe ich irgendeinen anderen Gedanken an mich heranlasse, falte ich meine Hände und sage, Herr, ich danke dir, dass du mich erkauft hast durch dein Blut und dass ich nun den ganzen Tag dir gehören darf. Warum dir gehören darf? Weil du mich erkauft hast mit deinem Blut. Nicht, weil ich mich dir ganz und völlig hingegeben habe, sondern weil du mich erkauft hast mit deinem Blut. Das ist der Boden der Gnade. Dass ich nun den ganzen Tag dir gehören darf. Amen. Damit stelle ich mich, so Alfred Zeller, der Neffe von Samuel Zeller, damit stelle ich mich von vornherein auf den Boden der Gnade. Wir sollten es ihm nachmachen. Ich glaube, wie heißt es im Büchlein Ruth so schön? Sammle auf keinem anderen Acker auf, sagt der Boas zu Ruth. Was ist das für ein Acker? Das ist der Acker der Gnade, ja? Bleib auf dem Boden der Gnade in Christus Jesus. Wir sollten es ihm also nachmachen, indem wir uns schon morgens im Glauben auf den Boden des Erlösungswerkes Gottes in Christus stellen. Es handelt sich also in unserem Verhalten und Dienst für Gott und ein Leben aus dem Glauben an das, was uns im Wort Gottes bezeugt wird. Dieser Glaube, der beide keine fromme Leistung ist, wie ich schon erwähnt habe, sondern den Christus als der Anfänger und Vollender des Glaubens, als der erhöhte Herr durch sein Wort und durch den Heiligen Geist in uns wirkt, spielt die entscheidende Rolle in unserem Christsein. Er steht dem Wollen und Tun aus der eigenen Frömmigkeit und Gerechtigkeit stracks entgegen, ne? Weil er Gott die Ehre gibt. So heißt es von Abraham. Er glaubte der Verheißung Gottes und gab dadurch Gott die Ehre. Er verherrlichte Gott, das ist dasselbe Wort. Er verherrlichte Gott dadurch, machte das Wesen Gottes offenbar, seine Treue, auch seine Macht, das zu tun, was er verheißen hat. Er war absolut davon überzeugt, dass Gott in dem, was er in seinem Wort zugesagt hat, zuverlässig ist. Es ist ein teuer wertes Wort, so sagt der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief. Ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus in diese Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Was heißt das teuer wertes Wort? Es verdient vollste Annahme. Es verdient vollstes Vertrauen, dieses Wort vom Kreuz und von all den Verheißungen Gottes, die damit verbunden sind und auch von den Heilstatsachen, die schon geschehen sind, zur Ehre Gottes und zu unserem ewigen Heil. Es gibt keine größere Sünde als die, dass man dem Wort Gottes kein Vertrauen schenkt. Als die Juden Jesus fragten, was sie denn tun sollten, um Gottes Werke, das heißt, was Gott von ihnen erwartete, zu wirken, antwortete Jesus ihnen, das ist Gottes Werk. Mit anderen Worten, das sollt ihr tun. Das ist gemeint in dem Zusammenhang. Das sollt ihr tun, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Wer aber an Jesus glaubt, der glaubt an sein Wort. Und die erste Sünde, die der Mensch begangen hat, bestand darin, dass er Gott, der ihn liebte, dass er Gott und seinem Wort keinen Glauben schenkte. Alles andere, das Essen der verbotenen Früchte mit all den schrecklichen Folgen, ergab sich daraus. Jesus tadelte seine Jünger oft wegen ihres Kleinglaubens. Und die Lehre von der Stellvertretung kann uns bewusst machen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir die wunderbaren Heilstatsachen in Christus und damit verbundenen Segnungen nicht glaubend annehmen. Die Stellvertretung kann uns das lehren. Glauben wir nicht, dass wir der Sünde gestorben sind und in ihm, in Christus, Teilhaber des neuen Lebens sind, dann hieße das doch, dass auch Jesus nicht der Sünde gestorben und auferweckt wäre. Stellvertretung bedeutet eins sein. Eins sein mit Christus. Was mit ihm geschah, geschah auch mit uns. Er starb, frei ist er nun von der Sünde. Wir sind mit ihm gestorben, sind auch frei von der Sünde und von der Macht der Sünde. Glauben wir nicht, dass wir mit Christus gestorben sind, dann hieß das, dass auch Christus nicht gestorben ist, der Sünde gestorben ist und frei von der Sünde ist. Ich war, dieses Einssein mit Gott aufgrund der Stellvertretung lehrt uns, wie schrecklich der Unglaube ist. Paulus spricht davon im Blick auf die zukünftige leibliche Auferstehung der Gläubigen von den Toten und sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass es eine leibliche Auferstehung von den Toten gibt, dann ist das genau dasselbe, als wenn ihr nicht glauben würdet, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Leiblich von den Toten auferstanden. Denn ihr seid doch eins mit ihm. Ihr seid doch in Christus. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Und so dürfen wir auch triumphierend sagen, ja, weil das so ist, haben auch wir Teil an diesem wunderbaren Auferstehungsleben unseres Herrn, an seinem Leben zur Verherrlichung Gottes. Welch eine herrliche Wirklichkeit, frei von der Knechtschaft der Sünde, frei vom Gesetz und seinem Fluch, frei von der Macht des Todes, frei von Satan und von allen Mächten der Finsternis. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, sagt der Herr Jesus, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr meine rechten Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist das für eine Wahrheit? Das ist die Wahrheit der Erlösung, die Wahrheit, die er dann auch am Kreuz und seiner Auferstehung geoffenbart hat. Das ist Evangelium, das ist die Wahrheit, das ist das Wort des Lebens. Wie entscheidend wichtig ist doch der Glaube, den Gott in Christus gewirkt hat. Dieser Glaube, der sich gründet auf das Evangelium. Und da versuchen wir eben nicht aus eigener Frömmigkeit heraus und aus eigener Kraft heraus Gott und dem Nächsten zu dienen. Wir beten und handeln dann, wenn wir das täten, ohne diesen Bezug immer wieder zu sehen und damit umzugehen, den Bezug zwischen unserem Wandel und dem, was uns in Christus schon in unserer Stellung vor Gott geschenkt ist, dann wandeln wir, als stünden wir noch unter Gesetz. Ich sage das manches Mal. Als stünden wir noch unter dem Gesetz. Warum sage ich nicht, als stehen wir noch unter dem Gesetz? Als stünden wir noch unter dem Gesetz. Nun, wir glauben ja nicht, dass wir durch des Gesetzes Werke vor Gott gerecht sind. Von daher stehen wir nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Aber viele in der Gemeinde Jesu leben in ihrem praktischen Alltag ihr Christenleben in der Nachfolge Jesu, indem sie sich mehr verlassen auf ihren Gehorsam als auf den stellvertretenden Gehorsam Christi. Das heißt, sie leben, als stünden sie noch unter Gesetz. Wenn du das nicht tust, wenn du jenes nicht tust, wenn du nicht ganz hingegeben bist, wenn du nicht genug betest, wenn du nicht treu bist in dem und jenem, dann kann Gott dich nicht segnen. Das ist typisch das Prinzip der Werkgerechtigkeit, eine feine Art von Werkgerechtigkeit, die sich in der Nachfolge Jesu in unserem Leben als Gläubige immer wieder so zeigt. Ne? Du hast ein schlechtes Gewissen. Ich hatte heute Morgen auch. Ich habe gedacht, Mensch, hast du verkehrt gemacht. Ne? Hast du wirklich verkehrt gemacht. Ich musste mich beugen. Und das dürfen wir ja auch. Aber davon hängt der Segen Gottes letztlich nicht ab, dass ich alles richtig mache, sondern ich bin ein Gesegneter des Herrn. Und wir sind es. Und diese Art des Lebens, als stünden wir noch unter Gesetz in der Nachfolge Christi, ist eine schlimme und nicht ungefährliche Schieflage. Als könnten wir durch unser Tun bestimmter Segnungen Gottes teilhaftig werden. Statt wir im Glauben unser Leben, unseren Wandel führen, aufgrund der Glaubensgerechtigkeit, als von Gott Gesegnete unseren Weg zu gehen. Ganz egal, wie es läuft. Ihr Lieben, wie vieles in unserer Vergangenheit, in unserer christlichen Vergangenheit, ich spreche ja nicht von dem Leben, das wir vor Christus geführt haben, ne? Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Ich spreche von dem Leben, das wir führen, seitdem wir an Christus gläubig geworden sind. Wie vieles mag da geschehen sein, in dieser Weise, in der Vergangenheit, in unseren Gebeten und auch in unserem Handeln, als stünden wir noch unter Gesetz. Feine Art von Werkgerechtigkeit. Aber ihr Lieben, es gibt Vergebung dafür. Es gibt Reinigung davon durch das teure Blut Christi, Reinigung von diesen toten Werken, die wir begangen haben. Und dürfen nun immer wieder aufs Neue unter Gottes Gnade in Christus anfangen, in der Kraft des unauflösbaren, unzerstörbaren Lebens Jesu unser Leben zu führen. Als die vielen Menschen vom Stamm der Muk in Papua-Neuguinea zum Glauben an Christus kamen, als sie ihres Heils gewiss wurden, sich freuen konnten und über die Vergebung ihrer Sünden und dass sie ein neues Leben hatten in Christus, da riefen sie in großer Freude aus. Ja, ich habe ja dieses Video gesehen, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen in unserer Zeit, welch ein Jubel das war. Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich, welch ein Jubel das war. Was riefen sie in großer Freude aus? Es ist wahr, es ist wahr, das riefen sie auch. Ja, ihr Lieben, es ist wahr, was der Apostel Paulus hier sagt. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auch für sie auferstanden ist. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Evangelium in deinem lieben Sohn, den du in unseren Herzen geoffenbart hast. Alles lauter Gnade, lauter Barmherzigkeit, lauter Liebe, lauter Freundlichkeit von deiner Seite. Wir stehen unter deinem Segen in Christus Jesus aufgrund der Tatsache, dass wir in dir, Herr Jesus Christus, eine vollkommene Gerechtigkeit haben. Eine Gerechtigkeit, die vor dem Vater gilt. Und so wollen wir unseren Weg gehen, so wollen wir unseren Wandel führen und so wollen wir auch einander ansehen im Glauben an dich, Herr Jesus. Amen.